wir haben auch mittlerweile immer bessere Untersuchungsmodalitäten, also immer bessere Geräte, zum Beispiel die optische Kohärenztomographie, wo man wirklich, also kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein Ultraschall, nur mit, in dem Fall halt mit Licht, mit dem man ganz im Detail wirklich hochauflösende Bilder von der Netzhaut bekommt und hier auch systemische Erkrankungen unter anderem feststellen kann.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Peter, wann war deine letzte augenärztliche Kontrolle?
Vor ungefähr einem halben Jahr.
Aha.
Ja, wir gehen immer als gesamte Familie hin. Wir haben einen großartigen Augenarzt in Krems am Dreifaltigkeitsplatz mit einem super Team. Schöne Grüße an dieser Stelle. Werbung darf ich ja keine machen, deshalb...
Sagst den Namen nicht
so
dazu.
Genau.
Aber du tragst eine Brille, die passt ganz hervorragend in dein Gesicht und unser Thema ist heute Augenheilkunde und wie immer
haben wir einen großartigen Gast bei uns, nämlich den Herrn Oberarzt Dr. Matthias Matschek, erster Oberarzt an der Abteilung, an der klinischen Abteilung für Augenheilkunde hier am Universitätsklinikum St. Pölten. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Ja, grüß dich, danke, dass ich da sein darf.
Und wir reden über
Augenheilkunde. Und wir haben ja vor kurzem erst einen Podcast ausgestrahlt, der...
Es war eine Jubiläumsfolge.
Das war die Jubiläumsfolge, also unsere 50. Folge. Und da waren zwei Orthoptistinnen zu Gast. Also alle aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt schon ein bisschen so einen Einblick in die Augenheilkunde bekommen haben, werden aber heute, hätte ich gesagt, nochmal mehr ins Detail gehen mit uns und mit dem Matthias. Und wir haben da auch so eine Frage unbeantwortet lassen. Und diese Frage war, wie schaut's denn bei anderen Säugetieren mit dem Sehen aus? Und da war die Frage nach Säugetieren, die die Augen nicht nach vorn ausgerichtet haben, sondern zur Seite. Matthias, warum können die trotzdem sehen und was unterscheidet uns vom Säugetier, das die Augen auf der Seite hat?
Ja, danke für die Frage aus der Veterinärmedizin. Also auch da nochmal kurz zur Klarstellung. Also natürlich klinischer Humanmediziner und Augenarzt. Also mein bescheidenes veterinärmedizinisches Wissen. Prinzipiell ist es halt für jede Spezies unterschiedliche Anforderungen an die Augen. Man kann sich vorstellen, wenn ich zum Beispiel ein Flugtier bin, ein Vogel, dann habe ich eine andere Anforderung. Wenn ich ein Raubtier bin, habe ich eine andere Anforderung als ein Fluchttier. Fluchttier zum Beispiel hätte vielleicht größere Anforderungen, tatsächlich viel von seiner Umgebung im Blick zu halten. Das Raubtier vielleicht möglichst scharf, möglichst detailliert auch ein verstecktes Tier zu finden. Und wenn meine Augen an der Seite sitzen, dann spricht es natürlich dafür, dass eher ein größeres Gesichtsfeld möglich ist, was insbesondere für ein Fluchttier natürlich von Vorteil wäre. Bescheidenes veterinärmedizinisches Wissen.
Also haben wir das Thema auch aufgeklärt und ich glaube, weil du Spezialist bist für das menschliche Auge natürlich, wie funktioniert denn unser Sehen? Weil wir nehmen ja da im Grunde was wahr und haben de facto kaum einen Eindruck, wie das funktioniert, nicht? Weil das lässt sich bei der Muskulatur oder beim Bewegungsapparat wahrscheinlich jetzt für einen Laien besser nachvollziehen als bei einem optischen System wie beim Auge.
Also die grundlegende Funktion des Sehens ergibt sich einmal, dass wir aus dem Licht, also aus dem Umgebungslicht, das meistens von der Sonne kommt und dann reflektiert wird von den Körpern, im Endeffekt ein Seheindruck bei uns im Hirn entstehen muss. Unser Hirn nimmt elektrische Signale wahr. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Diese Umwandlung muss irgendwo stattfinden und das findet an der Netzhaut statt. Das ist einmal grundlegend, damit wir überhaupt sehen können. Die Aufgabe, die erledigt wird, wird von den Photorezeptoren bewältigt. Das sind die Zapfen und Stäbchen und die sitzen eben in der Netzhaut, insbesondere in der zentralen Netzhaut, also in der Fovea, dort, wo wir unser Licht, unser Umgebungslicht bündeln müssen oder wollen.
Und aus dem wird dann im Gehirn ein Bild gerechnet, das dann für jeden Menschen gleich ist oder gibt es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Augen und Gehirnen?
Also wie gesagt, prinzipiell, es geht jetzt mal darum, dass wir eben aus diesen Lichtsignalen, also man kann sagen aus den Pixel, aus denen unsere Umgebung besteht, dann lauter kleine elektrische Signale machen können. Das heißt, dass die an unterschiedlichen Orten bei uns an der Netzhaut abgebildet werden. Gesagt, der Prozess, das ist ein, könnte man dann ins Detail gehen, ich glaube, das ist da gar nicht notwendig. Man kann sich das so vorstellen, also zuerst wird das gesamte Umgebungslicht trifft auf unsere Hornhaut, trifft auf unsere Linse. Das ist der dioptrische Apparat, also jener Teil des Auges, der mal dafür zuständig ist, das Licht zu fokussieren, zu bündeln auf vornehmlich die zentrale Netzhaut, dort, wo auch die meisten Fotorezeptoren sich befinden. Wir können das Ganze recht gut adaptieren, dafür ist unsere menschliche Linse sehr gut ausgebildet. Insbesondere, wenn man jung ist, funktioniert das ausgezeichnet. Und aus diesen gebündelten, aus diesem fokussierten Licht werden dann lauter einzelne elektrische Signale, also da sitzen Millionen von diesen Fotorezeptoren und die können dann quasi aus diesen einzelnen, also zuerst Lichtsignalen, dann elektrische Signale und aus diesen elektrischen Signalen ein Bild zusammensetzen und wir können das dann im Hirn weiterverarbeiten.
Also all diesen Dingen, die du jetzt beschrieben hast, Zapfen, Stäbchen, Netzhaut, Linse, Hornhaut, das Zusammenspiel sorgt dann dafür, dass wir sehen können. Und ich nehme an, wenn da was nicht funktioniert, ergeben sich dann auch die Krankheitsbilder, die man haben kann und auch deine Behandlungsmöglichkeiten. Weil du über Licht gesprochen hast und du, Oliver, gefragt hast, ob wir alle das Gleiche sehen. Wir wissen zum Beispiel, es gibt Menschen, die sind farbenblind. Mhm. Ich glaube, beim Führerschein spielt das unter anderem eine Rolle. Mhm. Was funktioniert denn da nicht richtig?
Also es gibt unterschiedliche Arten der Farbsehstörungen im Endeffekt. Farbsehstörungen. Die häufigste, die wir dann auch bei der Führerscheinuntersuchung festgestellt bekommen, ist eine Rot-Grün-Schwäche, die vielleicht manche der Zuhörerinnen selbst oder auch im Bekanntenkreis irgendwo schon mal vernommen haben. Im Prinzip ist das ein Problem, also so wie ihr vorher beschrieben habt, also man kann Probleme haben beim Fokussieren, also quasi bei der Hornhaut oder der Linse oder in dem Fall jetzt an der Netzhaut. Also das eine wäre ein Problem bei der Fotokamera vorne an der Linse und das andere wäre ein Problem mit dem Film. Und in dem Fall hätte man ein Problem mit dem Film. Im Detail würden gewisse Fotorezeptoren, also gewisse Zellen, die eben aus Licht wieder ein elektrisches Signal machen sollen, für ein gewisses Spektrum, also für ein gewisses Farbspektrum nicht funktionieren oder nicht ausreichend abtrennen können.
Und hat da der Augenarzt eine Einflussmöglichkeit oder wenn man so eine Farbsehstörung hat, hat man die oder ist die therapierbar?
Sie ist prinzipiell jetzt nicht therapierbar.
Ist nicht therapierbar.
Und Matthias, als Augenarzt an einer Augenabteilung in einem Universitätsspital ist man ja, hätte ich gesagt, mit einem breiteren Spektrum an Erkrankungen konfrontiert als wahrscheinlich ein niedergelassener Augenarzt. Was sind denn so die Felder, die Erkrankungen, die wir im Universitätsklinikum St. Pölten jetzt so behandeln bzw. so sehen im täglichen Alltag?
Also breiter, ja, wahrscheinlich, oder das ist immer schwierig zu beantworten, was breit ist. Es gibt halt unterschiedliche Aufgabengebiete für den Niedergelassenen und den Intramuralen, also für uns im Krankenhausbereich. Und ich finde das sehr spannend, insbesondere hier in St. Pölten, also am Universitätsklinikum, dass dadurch, dass wir diesen Versorgungsauftrag auch für Niederösterreich hier haben, oder insbesondere auch in der Zentralregion und ein Rieseneinzugsgebiet damit haben, dass wir die Augenheilkunde sehr breit abdecken müssen und dürfen. Und wir haben da etliches an Spezialabteilungen, wir haben da etliches an speziellen Operationen, was jetzt auch nicht quasi Standard Augenheilkunde ist, wo man auch für einzelne Themenbereiche auch einzelne Experten braucht. Insbesondere kann man da hervorheben zum Beispiel die Netzhautchirurgie, wo wir einiges an chirurgischer Netzhaut abdecken. Wir führen natürlich einiges an Kataraktoperationen durch. Da muss man dazu sagen, dass das so häufig ist, dass das wirklich an vielen Zentren sich verteilt. Wir führen sehr hochspezialisierte Operationen im Bereich der Hornhautchirurgie durch. Wir haben andere Spezialambulanzen, die auch den konservativen, also nicht chirurgischen Teil abdecken. Wenn man da, könnte man auch noch weiter ins Detail gehen, natürlich, findet man dann auch bei uns auf der Webseite.
Jetzt hast du was angesprochen, nämlich den Katarakt. Und da ist ja, glaube ich, im Volksmund so der grüne und der graue Star oder Star, ich weiß gar nicht. Wie
ja, von der Etymologie könnte man da jetzt länger drüber sprechen. Also prinzipiell, also bei uns ist es der graue Star. Ob das jetzt wirklich von der Etymologie auch dann richtig ausgesprochen ist.
Und obwohl es sich gleich anhört, nicht grün und grau, nicht, werden ja nur Unterschiede, ist das eine vollkommen andere
Erkrankung. Genau, also es ist komplett, sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Beim grünen Star sprechen wir im Volksmund dann eben vom Glaukom in der Fachsprache und beim grauen Star sprechen wir von Katarakt.
Und nachdem man das, ich glaube, das ist ja nicht selten, nicht? Also wenn ich mir denke, nicht, das wird ja im Haus, glaube ich, relativ häufig, also da sind ja die Fallzahlen sehr hoch, wo Menschen quasi zum grauen Star vor allem behandelt werden, weil dieses Katarakt eben, glaube ich, eine Trübung der Linse hervorruft, nicht? Das dann wahrscheinlich wasserfallartig irgendwie ausschaut, oder? Weil man Katarakt sagt.
Also das kommt tatsächlich, also da gehen wir jetzt in die Etymologie rein, also bei der Katarakt, die kommt eben von dem Wort, so wie du gut recherchiert hast, vom Wasserfall. Und das ist quasi so, wie man sich das früher halt vorgestellt hat, wie diese Erkrankung entsteht. Also das kommt eigentlich noch von der Vier-Säfte-Lehre, also von, wir sprechen da rund um Christus. Und da ging es darum, dass man gesagt hat, okay, oder sich das so vorgestellt hat, dass hier irgendwelche Flüssigkeiten sich verfestigen würden und dann quasi den Einblick durch die Pupille behindern würden. Und das schaut dann eben so wasserfallartig aus. Bei der Katarakt tatsächlich handelt es sich um eine Trübung der Linse, also definiert ist es quasi als jegliche Trübung. Am häufigsten passiert die klarerweise, oder? Am häufigsten passiert sie im Alter. Also die häufigste Form des grauen Stars ist der altersbedingte graue Star. Und da muss man einfach dazu sagen, unsere Linse, die durchlebt einen gewissen Wandel. Wir werden alle geboren mit einer klaren Linse. Wir werden alle geboren mit einer hochelastischen Linse. Die hat gewisse vorteilhafte Eigenschaften. Und dann verändert sich die über das Leben. Das Erste, was sie mal macht, ist, sie baut ziemlich schnell einmal an Elastizität ab. Wir merken das dann alle, zumindest wenn wir normalsichtig, also wenn wir emmetrop sind, zu circa ums 40., 50. Lebensjahr, wenn es dann wirklich in der Nähe nicht mehr gut funktioniert ohne Lesebrille oder die Hand immer länger wird. Das nächste, was passiert ist, die Linse wächst ein Leben lang. Das ist im Normalfall kein Problem. Wir sprechen jetzt vom Normalfall. Bei Menschen mit sehr kurzem Auge kann das auch einmal früher zu einem Problem werden, dass da quasi zu wenig Platz wäre. Und das dritte ist, was die Linse macht, sie verändert sich von der Zusammensetzung, also von der Struktur, und sie wird irgendwann trüber. Und diese Trübung kann irgendwann so störend sein, dass sie operiert werden muss.
Und bei dieser Operation passiert was?
Und bei dieser Operation wird dann diese eingetrübte Linse entfernt. Also sie wird abgesaugt. Heutzutage ist eigentlich die Standardvariante die Phakoemulsifikation, nennt sich das. Das heißt, das Auge wird mit sehr, sehr kleinen Schnitten mittlerweile eröffnet. Der größere Schnitt, also es sind zwei Schnitte, der größere davon ist 2,2 mm. Durch diesen Schnitt können wir dann im Auge zuerst den Kapselsack, das ist der Ort, wo sich dann die Linse drinnen befindet, eröffnen. Und dann können wir die Linse mit diesem Phakoemulsifikationsgerät quasi entfernen. Also dieses Gerät zerkleinert uns die Linse, verflüssigt sie und dann können wir das gut absaugen. Kapselsack bleibt über und in diesem Kapselsack implantieren wir dann eine neue Linse. Diese neue Linse ist meistens aus Acryl, also aus Kunststoff.
Das ist ja eine von... Entschuldige, bitte.
Was mich noch interessieren würde, ist, schlafe ich bei dieser Operation? Also habe ich eine Narkose oder bin ich da bei Bewusstsein? Weil ich denke mal, wenn mir ein Flankerl ins Auge fällt, also ja. Wie?
Das ist irrsinnig unangenehm. Wobei, ich glaube, das war eine von den ersten Operationen überhaupt war, nicht? Diese Starrstecher, nicht? Genau. Das waren ja, glaube ich, relativ umtriebige Kerlen, nicht? Die im Mittelalter schon gewirkt haben oder womöglich davor, nicht?
Das sind jetzt eigentlich zwei spannende Fragen. Ja, also das eine ist einmal, wie läuft das Ganze ab? Also heutzutage läuft das Ganze meistens in Tropfanästhesie oder mit einer Spritze neben das Auge ab. Es gibt in seltenen Fällen die Möglichkeit, dass man das in Narkose macht. Das spricht im Normalfall nichts dafür, dass man das Narkoserisiko auf sich nimmt, denn es lässt sich sehr gut durchführen. Die durchschnittliche Dauer ist so zwischen 10 und 15 Minuten für so eine graue Star-Operation. Und man hat keine Schmerzen, selbstverständlich, oder sagen wir so, abgesehen von der Spritze, die lokale Betäubung, die kennen wir vielleicht von einem Zahnarzt oder einem anderen lokalen Eingriff. Aber ansonsten hat man bei der Operation selbst dann keine Schmerzen. Wenn es in Tropfanästhesie ist, dann kann man das auch noch bewegen und dann muss man halt 10 Minuten, 15 Minuten ins Licht schauen. Da stellt man sich recht unangenehm vor oder recht schwierig, insbesondere wenn man jünger ist. Ihr zwei seid aber auch so ein bisschen die Kandidaten, die am schlechtesten in Frage kommen, nämlich die jungen Männer sind meistens die...
Jetzt hast du aber den Turn nur gekriegt, muss man sagen.
Also da ist es meistens am schwierigsten. Okay. Aber prinzipiell funktioniert es ganz gut.
Okay.
Die zweite Frage war nach der Historie, also die finde ich selbst auch immer sehr spannend und auch mit den StudentInnen, die zu uns kommen, geht es ganz gern durch. Also wann wirklich die ersten Starrstechoperationen waren, kann man nicht wirklich sagen, das ist zu wenig dokumentiert, aber man vermutet, dass das vielleicht schon 2000 Jahre vor Christus tatsächlich stattgefunden hat. Du hast es ja schon richtig gesagt, was ist das damals gewesen, das war Starrstechen. Also Starrstechen heißt nicht wie heute, dass wir die Linse absaugen, sondern damals hat man einfach die Linse im Auge belassen. Man hat einfach diese sehr trübe Linse, die meist sehr spät operieren hat können, also uns wirklich auch schon verhärtet war, mit einem dünnen Instrument hat man zurückdrücken können und dann fliegt das quasi ins Augeninnere, also in den Glaskörperraum rein und ist dann quasi aus der optischen Achse weg. Das heißt, der Patient sieht dann zwar wieder was, er hat vorher wahrscheinlich gar nichts gesehen oder ganz, ganz wenig gesehen und nach dem Starrstechen wieder ein bisschen was gesehen hat. Er funktioniert ja dann, er hat ja keine Linse quasi, keine neue künstliche Linse. Das heißt, er sieht dann wie jemand, der 15 Dioptrien in einer Brille braucht, nur ohne Brille, weil es die Brille, also zumindest damals noch nicht. Und natürlich kann man sich auch vorstellen, dass das deutlich mehr Komplikationen, insbesondere Infektionen hatte. Und das ist dann weitergegangen und wirklich, wenn man dann den Beginn der modernen Kataraktchirurgie, könnte man vielleicht dann so irgendwo im 18. Jahrhundert suchen, wo dann das erste Mal beschrieben wurde, dass eine Linse abgesaugt wurde, also mit einem Glasröhrchen abgesaugt wurde. Dann ums 19. Jahrhundert, wo man begonnen hat, wirklich mit Schnitten die Linse im Ganzen, also mit Kapselsack oder ohne Kapselsack zu entfernen und dann die erst, vielleicht noch als Meilenstein, wenn ich das erwähnen kann, dann so 1949 in England wurde dann die erste intraokulare Linse auch schon aus Kunststoff implantiert, also eingesetzt und auch sehr spannend, wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Also es war ein sehr guter Beobachter, der Kollege, der hier das erste Mal eine Kunststofflinse implantiert hat und der hat aus den Schrecken des Krieges, der kurz davor stattgefunden hat, quasi etwas Positives zum Glück mitnehmen können. Und zwar war es so, dass einige, oder zumindest ist es so in den historischen Büchern beschrieben, dass das Kunststoff vom Cockpit, von den Flugzeugpiloten, wenn die getroffen wurden, aber nicht verstorben sind, dann sind teilweise diese Plastikteile, diese Acrylteile im Körper vorgefunden worden und so auch im Auge. Und das, was der Kollege entdeckt hat, oder die Kollegen, meistens sind es Teams, die das entdecken, haben festgestellt, dass der Körper mit kaum einer Entzündungsreaktion reagiert hat. Und nachdem er dann gesehen hat, okay, ein transparentes Material, das kaum Entzündungsreaktion auslöst, ist auf die Idee gekommen, das könnte man doch daraus was machen. Und so sind die ersten Acryllinsen entstanden.
Jetzt ist im Unterschied dazu, grüner Star klingt recht ähnlich, ist aber was völlig anderes. Worum handelt es sich da? Und wie merke ich als Patientin, als Patient, dass ich an so einem Glaukom erkrankt bin?
Also der graue Star hat eben dann diese subjektiven Beschwerden. Der grüne Star, also beim grünen Star müssen wir auch wieder unterscheiden, welche Form des grünen Stars. Also wir reden jetzt einmal vom häufigsten, also des Glaukoms. Wir nennen das dann Offenwinkelglaukom. Das heißt, wir haben jetzt keine massiven Druckanstiege, sondern wir haben Eigentlich ist es definiert dadurch, dass der Sehnerv einen Schaden nimmt, wir keine andere Ursache dafür finden und meistens haben diese Patienten einen erhöhten Augendruck. Umgangssprachlich oder oft wird das dann gleichgestellt mit erhöhtem Augendruck, das stimmt nicht. Das führt dann auch oft zu Verwirrung. Die Frage war nach dem subjektiven Empfinden, also nach der, wie stelle ich das selbst fest? Diese Form nicht wirklich, das ist auch das Gemeine daran. Also wenn ich das schon feststelle, dann das beginnt quasi mit einer Gesichtsfeldeinschränkung und diese Gesichtsfeldeinschränkung passiert ganz außen im Gesichtsfeld und das bekomme ich nicht mit, wenn das sukzessive schlechter wird. Erst wenn wirklich dann das zentrale Gesichtsfeld beeinträchtigt wird, dann merke ich das als Patient. Nur das ist dann zu einem Zeitpunkt, wo das schon wirklich sehr, sehr spät ist und wo wir uns dann auch sehr schwer tun, noch dieses Restgesichtsfeld zu erhalten. Verbessern können wir es dann nicht mehr.
Jetzt ist das was, wo man sagen muss, nicht wie in vielen medizinischen Fachgebieten, dass man auch präventiv was machen kann. Was empfiehlt denn der Augenarzt an Routinekontrollen? Nicht? Weil wir zwar sind ja immer wieder mal in augenärztlicher Kontrolle, also du offenbar mehr als ich. Mhm. Und
bei mir macht diese Termine meine Frau aus. Danke, Caroline, an dieser Stelle.
Darum lebt man auch, wenn man verheiratet ist, offenbar länger.
Wenn man eine gute Ehe führt, wahrscheinlich schon, ja, aber vielleicht gibt es da andere Beispiele dazu.
Wunderschön. Ja. Aber wie breit muss denn das Intervall sein oder wie breit empfiehlt denn der Augenarzt dieses Intervall, dass ich augenärztliche Kontrolle ohne Problem wahrnehmen soll?
Das ist auch eine sehr häufig gestellte Frage und da muss man eigentlich sagen, dass das individuell zu entscheiden ist. Also wir haben die augenärztlichen Untersuchungen schon im Mutter-Kind-Pass verankert. Das wird der erste Kontakt oder sollte zumindest der erste Kontakt mit dem Augenarzt für die Kinder, aber das wird noch abhängig von den Eltern sein. Und je nachdem, welche Risiken oder welche Erkrankungen das Kind und dann später der Erwachsene hat, werden sich diese Intervalle unterscheiden. Das kann sein, dass dann unterschiedliche Intervalle aufgrund der Fehlsichtigkeit, also aufgrund der Brillenkorrektur schon bestehen. Es kann sein aufgrund der Begleiterkrankungen, ZB-Zuckerkrankheit, wo auch regelmäßige Kontrollen auch wieder je nach Ausprägungsgrad stattfinden sollten. Wir haben halt am Auge doch viele Möglichkeiten, Veränderungen sehr früh zu sehen. Das Schöne am Auge ist halt, dass ein transparentes Medium, also die Hornhaut und die Linse transparent sind und wir relativ weit quasi ins Innere reinschauen können. Also wir können uns da die Netzhaut, die Gefäße, die kleinen Gefäße sehr gut anschauen. Wir haben auch mittlerweile immer bessere Untersuchungsmodalitäten, also immer bessere Geräte, zum Beispiel die optische Kohärenztomographie, wo man wirklich, also kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein Ultraschall, nur mit, in dem Fall halt mit Licht, mit dem man ganz im Detail wirklich hochauflösende Bilder von der Netzhaut bekommt und hier auch systemische Erkrankungen unter anderem feststellen kann, nebst natürlich den augenärztlichen sonstigen Erkrankungen.
Also Augen, die Intervalle sehr individuell. Ja?
Genau.
Aber du hast die Prävention auch angesprochen, Oliver. Jetzt verstehst du das auch schon gut, zwei Fragen in einer zu stellen. Das gefreut mich sehr.
Wie du das machst, nicht unter drei.
Genau. wir reden ganz oft über Prävention und ganz oft hören wir ausgewogene Ernährung, Sport, Schlaf, nicht rauchen, kein Alkohol. Wie schaut das aus? Was können wir Gutes für unsere Augen tun?
Weil die Werbung sagt ja ein Tropfen, nicht? Und da gibt es dann immer irgendein Präparat,
sicher,
das man verwenden soll. Nicht? Kennst du auch die Werbungen?
Nein, weil ich so gut wie nichts fernschaue.
Also ich habe schon oft den Eindruck, es wird dann empfohlen, dass man irgendwelche Augentropfen halt einfach regelmäßig nimmt, die man so.
Aber fragen wir mal den Matthias.
Der wird es wissen.
Genau, also da haben wir wieder zwei Fragen. Also zum einen die Augentropfen, zum anderen, was kann man sonst Gutes so tun? Also was kann man sonst Gutes tun? Also im Prinzip das ist relativ ähnlich, da kann man Internisten, einen Hausarzt, die anderen Kollegen befragen, also quasi Lifestyle, das sind im Endeffekt dieselben Dinge, die wir auch für Gutes fürs Auge tun können, also ein vielleicht vereinfacht, ein gesunder Mensch wird auch eher ein gesundes Auge dann haben, das ist einmal ganz oberflächlich heruntergebrochen. Es gibt dann wieder spezielle Situationen, wo man vielleicht auf eine spezielle Ernährung oder spezielle Lebensstile Sicht nehmen kann. Aber jetzt, das kann man nicht verallgemeinern. Das müsste man wieder davon abhängig machen, wie jetzt wirklich die Situation ist. Und das müsste man dann jeweils mit dem Kollegen oder der Kollegin im niedergelassenen Bereich meistens besprechen. Das zweite waren die Augentropfen, die du angesprochen hast. Das wird wieder relevant. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Wir alle sitzen in den trockenen, gewärmten Räumen. Und viele Menschen klagen über trockene Augen. Das Problem ist, also was haben wir beim trockenen Auge? Also wir haben über unserem Auge, also vor der Hornhaut, dann noch einen Tränenfilm. Und den beachtet man nicht, weil wir kein Problem damit haben. Den beachtet man erst, wenn der Tränenfilm vielleicht zu häufig austrocknet. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Von dem, was die Werbung da meistens spricht, das ist generell einmal ein Tränenersatzmittel. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Produkte. Und wenn diese trockenen Augen auftreten, dann ist es halt so, also ich würde es mir auch beim Augenfacharzt eben abklären lassen, weil es unterschiedliche Ursachen gibt. Aber prinzipiell, wenn das dann stattfindet, dann ist auch die Empfehlung, dass man das häufiger tropft, als was man eigentlich die Symptome merkt. Also wenn man es merkt, dann ist es schon wirklich trocken. Das ist also vorher schon mal tropfen, bevor es trocken wird. Also wenn man immer wieder trockene Augen hat, dann sollte man eigentlich über den ganzen Tag tropfen und gar nicht zu der Situation kommen, wo dann der Körper daran erinnert, ups, der Tränenfilm.
Also diese Präparate haben durchaus eine Berechtigung, her da raus.
Definitiv, ja.
Bevor du über KI redest, würde ich gern noch über, du kannst ja schon denken, über Bildschirmzeit reden.
Ja, ja, ja.
Und über Kind kann nicht anders.
Du kannst nicht anders, du musst viel daheim fragen.
Nein, aber
oder für einen Freund,
man, für einen was, Freund. Was kann man Gutes tun? Ja? Merkst du Smartphone-Nutzung, Kinder, Jugendliche, aber auch wir Erwachsenen, wir sitzen auch ganz viel vor dem Computer. Was können wir Gutes unseren Augen tun? Und stellt sich da schon eine Veränderung ein, evolutionär, was diese Bildschirmzeit betrifft und unsere Augen?
Also bei den Erwachsenen, da können wir gleich mit dem Thema quasi weitermachen, was wir vorher hatten mit dem trockenen Auge. Mhm. Also bei häufiger Bildschirmnutzung ist die Gefahr, dass das durch den reduzierten Wimpernschlag Lidschlag kann es dann sein, dass man noch mehr an diesem trockenen Auge leidet. Dramatischer kann die Situation im Kindesalter sein, also das Kinderauge ist noch sehr plastisch, also es verändert sich noch stark. Wir haben gerade, oder ich habe zu Beginn von der Sendung über die Linse gesprochen, die sich verändert. Es verändert sich nicht nur die Linse, sondern es verändert sich auch das ganze Auge. Relativ gesehen zum Kinderkopf oder zur Kindergröße ist das Auge eh schon relativ groß. Trotzdem wächst es noch und es sollte dann in die quasi richtige Länge wachsen. Wir alle werden weitsichtig einmal geboren oder die meisten von uns werden weitsichtig geboren. Dann wächst sich das aus. Und dann so viertes, fünftes Lebensjahr soll es die richtige Länge haben. Und manchmal oder oft heutzutage wächst es dann leider weiter. Jetzt kommen wir auch wieder zu den Kontrollen. Das ist der Zeitpunkt, wo man dann halt regelmäßig sich als Kind anschauen lassen sollte. Und das Resultat aus diesem zunehmenden Längenwachstum ist dann die Kurzsichtigkeit. Also meistens sind kurzsichtige Personen Leute mit einem verlängerten Augapfel. Also das ist einfach weiter gewachsen. Das bringt jede Menge weitere Möglichkeiten für Schwierigkeiten im Alter dann mit sich und natürlich auch die Notwendigkeit einer Brille. Und das nimmt definitiv zu. Also es nimmt massiv zu. Es ist im asiatischen Bereich sind die Zahlen noch deutlich dramatischer als bei uns, aber auch im zentraleuropäischen Raum nimmt die Kurzsichtigkeit rasant zu, mit allen Implikationen für das Gesundheitssystem und den gesundheitlichen Kosten und auch natürlich dann monetäre Kosten für das ganze Gesundheitssystem. Und da gibt es schon Empfehlungen, was man so tun kann. Also du hast ein Kind, Sohn, 5 Kinder. Gratulation.
Danke.
Gratulation, dass du Zeit findest, nebenbei einen Podcast zu moderieren. Oder danke an die Gattin. Ja. Und da gibt es halt schon die Empfehlung, also die Kinder sollen sich draußen bewegen. Sollten 2 Stunden am Tag sich draußen bewegen. Also wir wissen, dass Outdoor-Aktivität, also Bewegung im Freien das Risiko reduziert, kurzsichtig zu werden, wenn sich es nicht vermeiden lässt, dass man Naharbeit hat. Das kann jetzt das Smartphone natürlich sein, aber es kann auch ein Buch sein. Mhm. Und wenn die Kinder sehr viel in der Nähe lesen, Smartphone oder Buch, dann immer wieder den Blick in die Ferne schweifen lassen, dass man den Kindern wirklich sagt, sie sollen dann immer wieder mal Blick weg und dann irgendwo auch in die Ferne schauen, so dass sie nicht dauernd auf die Nähe einstellen müssen.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Wir sprechen immer so die Zukunftsentwicklungen an, nicht? Weil wir waren jetzt schon relativ weit in der Vergangenheit, also 2000 vor Christus. Bevor ich allerdings auf die Zukunft noch kommen möchte, ist was mir auch so ein bisschen umtreibt, weil ich dieses Thema...
Lesern, ne?
Lesern, das hätte ich aber schon in dem Bereich Zukunft verortet, aber womöglich ist das gar nicht Zukunft, aber mich auch so eine Sache treibt mich um, die ein bisschen so einen esoterischen Charakter hat, nicht? Und wir als Krankenanstalt sind ja schon sehr der Evidenz verpflichtet. Jetzt gibt es so Angebote wie zum Beispiel Iris-Diagnostik, wo man allerhand diagnostizieren kann. Ist der Augenarzt auch ein Iris-Diagnostiker?
Also das fällt jetzt nicht unter Schulmedizin.
Okay.
Also insofern, nein.
Und ist vermutlich eher als...
Ich muss gestehen, ich habe mich jetzt nicht mit dem Thema sehr weit auseinandergesetzt. Wie gesagt, fällt jetzt nicht unter Schulmedizin. Und insofern, also ich kann es meinen Patienten und auch den Zuhörern jetzt nicht empfehlen.
Wobei der Augenarzt jetzt nicht vielleicht Ihres Diagnostik, aber ich denke mal, der Augenarzt mit Blick ins Auge ja, doch Erkrankungen anderer Organsysteme auch feststellen kann, oder? Es gibt Fettablagerungen.
Genau. Ja, also das, was natürlich richtig festgestellt wird, ist, dass man sehr viel am Auge sieht. Also man kann sehr, sehr viel an den einzelnen Strukturen am Auge sehen und wahrscheinlich und da wieder der Vorteil, dass man eben sehr weit nach hinten schauen kann. Mhm. Das kann zum einen der geschulte Mensch, also meistens der Augenarzt. Oder es gibt mittlerweile auch einige Geräte, da kommen wir dann auch auf die KI eventuell zu sprechen, wo man die einsetzen könnte, um die Netzhaut zu scannen. Und eben an der Netzhaut kann man sehr viel ablesen an Risikofaktoren, an bereits bestehenden Erkrankungen und so weiter und so fort. Und in der Richtung passiert auch immer mehr. Das geht dann in Richtung Screening, geht in Richtung Prävention. Und da tut sich viel. Das ist sehr spannend. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass sich da auch in den nächsten Jahren noch einiges tun wird, insbesondere was dann tatsächlich auf den Markt kommt. Nämlich, was man dann auch wirklich breit einsetzen kann, wo man dann auch alle PatientInnen erreichen kann, wo man auch sinnvoll so ein Screening macht. Also vielleicht zum Screening allgemein, das ist ganz wichtig, auch einmal gesagt zu haben. Also beim Screening ist es ja auch wichtig, dass wir nach Dingen screenen, wo wir auch etwas tun können dagegen, also dass das eine Konsequenz hat. Vielleicht sind manche Dinge auch interessant zu wissen, welche Chancen man hat. Man hat genauso das Recht, auch das nicht zu wissen. Es kann manchmal auch angenehmer sein, so etwas nicht zu wissen. Dort, wo es spannend wird für einen Mediziner oder zumindest aus meiner Perspektive, ist dort, wo ich dann gegen dieses gescreente Risiko auch tatsächlich was machen kann, wo ich das Risiko reduzieren kann.
Mhm. Wir sind ja beide Brillenträger und ich weiß nicht, ob du leidenschaftlicher Brillenträger bist. Ich ja eher nicht.
Also ich kann mir nicht vorstellen, eine Kontaktlinse zu tragen, weil ich mir ins eigene Auge nicht, also ich schaffe das nicht.
Könnte ich mir auch nicht vorstellen. Jetzt gibt es aber diese Option, quasi den Sehfehler chirurgisch zu beheben. Man hört da so Lasern, nicht? Lass die Lasern, dann ist der Sehfehler beseitigt. Was hat es damit auf sich und macht man sowas in einer Krankenanstalt?
Also wir sprechen jetzt, also es gibt ja unterschiedliche Laser, die bei uns in der Augenheilkunde zum Einsatz kommen. Und den Leser, der da jetzt besprochen wird und der natürlich sehr oft auch in meinem privaten Umfeld die Frage an mich gerichtet wird, ist nach dem refraktiven Leser, also sich die Brille weglasern zu lassen. Und das ist ein refraktiver Leser, also ein refraktiver Eingriff. Das ist eine Leistung, die zum Großteil nicht von der Kasse übernommen wird oder vom öffentlichen Sektor und insofern auch nicht in einem Krankenhaus wie bei uns jetzt angeboten wird. Es gibt schon medizinische Indikationsstellungen, deswegen gibt es in manchen Häusern schon einen refraktiven Leser auch, aber das ist eher selten. Meistens ist das in privaten Ambulatorien.
Und wie geht man da vor? Da wird dann sozusagen ein Teil vom Auge weggelasert oder
genau, kann man sich das vorstellen? Ja, ich werde es ein bisschen einfach vereinfachen. Also es gibt vereinfacht gesagt zwei Laser. Der eine Laser, der brennt quasi Material oder in dem Fall Gewebe weg und der andere Laser macht Mini-Explosionen und trennt quasi Material, also kann einen Schnitt in ein Material oder in dem Fall in Gewebe, also in Hornhaut reinmachen. Und diese zwei Laser kommen da zum Einsatz, da gibt es dann unterschiedliche Methoden. Und der Sinn und Zweck ist im Endeffekt, dass wir aus der Hornhaut, die eine gewisse Brechkraft hat, das kann man sich so vorstellen wie jeder Brille, die hat je nachdem wie dick die Gläser sind, bricht die Brille mehr oder weniger. Und genauso bricht die Hornhaut mehr oder weniger, je nachdem, welche Kurve sie vorne hat. Und diese Kurve können wir dann eben mit diesem Laser verändern und in die gewünschte Brechkraft dann bringen. Also wir können dasselbe, was der Optikermeister mit dem Brillenglas macht, können wir quasi mit der Hornhaut dann machen.
Du kannst dich wahrscheinlich nur erinnern, bitte, an dein Physikunterricht, konkav und konvex, nicht? Was den Unterschied?
Ah, da habe ich so eine Eselsbrücke gehabt, konvex, habe ich mit diesen Rex-Glasl assoziiert, wo man was reintun kann und konkav war genau das Gegenteil, aber das ist jetzt eine sehr leinhafte Erklärung.
Ja, ja. Weil ich bin ja in die 80er Jahre in die Schule gegangen, da hat man gesagt, konvex wie der Bugel von der Hex.
Aha.
Also so kann man sich, glaube ich, auch merken. Also ihr schleift es sozusagen mit dem Laser dann eben
Ort. Ja, also die Hornhaut bricht prinzipiell immer positiv, also das wäre konvex, also es wirkt wie eine Sammellinse, wie eine sehr, sehr starke Sammellinse sogar. Also jeder, der eine Brille hat, kann sich das in etwa vorstellen. Also Hornhaut hat über 40 Dioptrien im Durchschnitt, das ist schon einiges. Und man kann dann eben leichter was von diesen Dioptrien wegnehmen, also das würde man dann quasi machen beim Kurzsichtigen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, sie etwas steiler zu formen. Das geht dann etwas schwieriger. Naja, wenn man sich das aufzeichnet, das ist jetzt etwas schwieriger in einem Podcast, aber dann kann man sich das auch relativ schnell verbildlichen, dass es zu versteilen schwieriger ist. Darum kann man weniger Dioptrien bei der Hyperopie, also bei der Weitsichtigkeit wegschleifen quasi, als bei der Kurzsichtigkeit.
Was wir dann in dem Podcast auch immer besprechen, sind so Red Flags, wo ich relativ rasch dann medizinische Behandlung aufsuchen soll. Was wären denn aus deiner Sicht jetzt so diese Warnsignale, wo ich sage, da schaue ich jetzt relativ rasch, dass ich in eine augenärztliche Kontrolle komme?
Also da glaube ich, da ist es ja wieder wichtig, dass es so Dinge sind, wo man dann auch wirklich einen Vorteil aus dem Zeitlichen zieht. Ein sehr prominentes Beispiel ist wahrscheinlich, da ist auch die Kurzsichtigkeit eben wieder ein Risikofaktor dafür und dadurch nehmen wir auch an, dass das zunehmen wird und wir merken das auch im Krankenhausbetrieb. Das ist bei einer Netzosymptomatik. Also Netzosymptomatik bedeutet entweder, dass man Blitze sieht, manche Personen sehen das sehr häufig, dann kann man unterscheiden, ob das mehr oder weniger wird. Dann kann es sein, dass man einen Rußregen sieht, das heißt so schwarze Punkte durchs Gesichtsfeld schwimmen. Auch da gibt es Leute, die haben das die ganze Zeit, da muss man auch wieder differenzieren, ob das mehr wird oder ob das dasselbe Punkt wie immer ist. Und dann kann es auch sein, dass eine schwarze Wand von der Seite irgendwo hereinkommt. Das nennen wir dann als Netzosymptomatik. Das ist eine Symptomatik, dass irgendwo eventuell ein Loch an der Netzhaut entstanden sein könnte. Und wenn man das frühzeitig behandelt, also wenn das ein relevantes Loch ist, also kann man das mit einem anderen Laser jetzt behandeln. Das ist ein verödender Laser und das reduziert dann massiv das Risiko, dass es dann zu weiteren Problemen damit kommt. Reduziert das Risiko. Und das, glaube ich, wäre schon mal ein so eine Red Flag. Jetzt muss man sich das auch nicht so vorstellen, dass man bitte mit der Rettung jetzt sofort ins Krankenhaus fahren muss, wenn man das merkt. Das ist schon was, wo man eine gewisse Zeit auch hat. Das ist durchaus etwas, was auch der niedergelassene Augenarzt im Wohnort nahe begutachten kann. Und wenn das dann ein Problem wäre, dann hat meistens der Augenarzt auch selbst einen Laser, wo er das versorgen kann. Und wenn das vom Ausmaß nicht mehr dort handelbar ist, dann wird er zu uns eh weitergeschickt. Und das ist vom Zeitlichen vollkommen ausreichend. Wenn das am Wochenende passiert, sind wir natürlich auch hier.
Der Spar im Auge, Oliver. Der Spar im Auge ist wahrscheinlich was, wo man gleich mal reinkommen sollte. Ja, also für alle Handwerker und Heimwerker. Ich habe gerade überlegt, du bist wahrscheinlich eher Heimwerker. Ne?
Ja, aber so vorsichtig und so zurückhaltend, dass ich kaum jemals einen Spar im Auge habe.
Aber da gibt es Schutzbrillen, die sollte man mit Sicherheit einmal verwenden und falls was passieren sollte, reinkommen, nehme ich an. Oder zum niedergelassenen Facharzt und am Wochenende halt zu uns. Und dann fallen mir noch ein Doppelbilder. Ich habe einmal auf einer Neurochirurgie nämlich gearbeitet und
genau, also natürlich gibt es jetzt, also das war jetzt nur ein Beispiel, also es gibt natürlich einige Symptome, die dann Erfolge haben. Ich glaube, das mit der Netzosymptomatik ist einfach deswegen jetzt erwähnt, weil das wirklich rein die Augenheilkunde betrifft und etwas ist, was man sich, dem man sich bewusst sein sollte. Doppelbilder wäre natürlich etwas, was akut abgeklärt gehört, wenn das neu auftritt. Mhm. Und das ist dann interdisziplinär, es wird über mehrere Abteilungen gemeinsam mit der Neurologie, gemeinsam mit einer Bildgebung und das wird dann auch dementsprechend abgeklärt.
Wir haben schon eingeleitet vor ein paar Minuten nicht, dieses Thema, wie wird es denn in Zukunft ausschauen mit der Augenheilkunde? Nicht? Wir sind jetzt alle so in dem Hype um diese verschiedenen künstlichen Intelligenzen. Wir sehen nicht Robotik heute halt Einzug in das Gesundheitswesen, die Digitalisierung als solche. Was wären denn da die Trends in der Augenheilkunde? Wo geht's da hin? Oder ist da eher alles immer beim Alten?
Ja, also du hast einen Trend erwähnt, das ist jetzt mal die Robotik in der Augenheilkunde. Hat jetzt noch nicht die große Anwendung gefunden und sehe ich auch in naher Zukunft nicht so schnell als Option. Es ist so, man ist doch oft verwundert, also gerne mal die Einladung vorbeizuschauen im Augen-OP. Also man ist doch verwundert, was alles manuell, mechanisch möglich ist. Und das ist für einen Roboter teilweise sehr schwierig, gewisse Fähigkeiten, die die menschliche Hand hat, zu imitieren oder vielleicht sogar noch besser zu machen. Und die mechanischen Geräte, die Mikroskope, das hat natürlich alles eine Verbesserung über die letzten Jahre, Jahrzehnte erfahren. Und gemeinsam mit dem geschulten Chirurgen, der geschulten Chirurgin, funktioniert das wirklich zu einem sehr, sehr hohen Präzisionsgrad. Also man muss sich das vorstellen, wir arbeiten da im Mikrometerbereich, mit Pinzetten im Mikrometerbereich, teilweise an der Netzhaut. Und das funktioniert, das ist das sehr Schöne und das ist immer wieder sehr Erfreuliche. Andere Trends, natürlich KI ist auch immer so ein Stichwort, das sehr groß geschrieben wird in vielen Bereichen. Da sehe ich durchaus noch mehr, also da gibt es ja schon einiges auch, vielleicht noch nicht in großer oder in ganz breiter Anwendung in Österreich, aber da gibt es natürlich einige Möglichkeiten. Bei KI müssen wir wieder unterscheiden, KI ist nicht KI, also gibt es ja Large Language Models, da gibt es Machine Learning und so weiter und so fort. Und auch da könnte man jetzt einen anderen Experten wahrscheinlich besser befragen. Aber was sich bei uns sehr gut anbietet, ist, dass wir sehr viel mit Bildern arbeiten, dass wir sehr viel mit Bildverarbeitung, dass wir sehr genaue, sehr hochauflösende Bilder sehr repetitive, sehr häufige Bilder haben mit sehr oft zugeordneten Krankheitsbildern. Und da lässt sich natürlich einiges machen und da lässt sich tatsächlich die KI sicher additiv einsetzen. Es wird jetzt nicht den Optiker, den Augenarzt, die Orthoptistin ersetzen, aber es wird sicher uns eine Hilfe sein und ich denke, dass da durchaus Potenzial ist, dass man da im Sinne der allgemeinen Gesundheit noch einiges auch beim Screening machen kann in nicht allzu langer Zukunft.
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Peter?
Ich denke, es ist viel gesagt. Trotzdem möchte ich dich fragen, Matthias, hast du alles gesagt, was du hier bringen wolltest oder haben wir was nicht gefragt?
Also ich möchte auf den Podcast überraschen lassen und habe mich darauf gefreut, war ein bisschen gespannt, was wirklich dann an Fragen kommt und insofern weiß ich gar nicht, was ich alles sagen wollte und hoffe, dass alles Interessante für die Zuhörer gesagt worden ist.
Also ich finde, es war total spannend, ich habe unglaublich viel gelernt, bin sehr beeindruckt, du bist total breit aufgestellt, uns geht's wirklich gut, Oliver. Es ist total fein. Schön, dass du, also du wirst wahrscheinlich jetzt nur einen Appell einleiten, gell?
Ich glaube, jedenfalls, auch den Matthias sollte man nicht ohne Appell entlassen. Was wäre denn dein Appell, Matthias, an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Als Augenarzt, was würdest du gern mitgeben aus unserem Podcast?
Puh, das ist eine interessante Frage. Ja, was würde ich gern den Zuhörern mitgeben? Wir können in Österreich darauf stolz sein, dass wir noch immer ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem haben, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das sehr niederschwellig ist, wo die Leute, die Erkrankungen haben, auch behandelt werden, wo sich Ärzte, Pflege, sämtliches administrative Personal drum bemüht, möglichst rasch auch diese Dienstleistungen anzubieten, dass das in letzter Zeit schwieriger wird, das wissen wir leider alle. Ich glaube, hin und wieder, und es funktioniert aber, muss ich sagen, es funktioniert ja großteils sehr gut, also es ist oft auch das Verständnis da, aber ich würde vielleicht da den Appell auch weitergeben, dass wir uns bemühen, eben akute Sachen akut zu erbringen und Dinge, die Zeit haben, ist schon klar, natürlich ist die Zeit auch die Wartezeit für den Patienten höchst ärgerlich und die Wartezeit ist verlorene Zeit. Aber teilweise lässt sich leider nicht anders handeln und da freue ich mich, dass prinzipiell, also ihr erlebt es schon tagtäglich, dass das zum Glück doch ein breites Verständnis da ist und ich hoffe, dass das Verständnis auch weiterhin bleibt, dass wir eben akute Sachen zuerst behandeln.
Lieber Matthias, vielen Dank. Tatsächlich war es wieder spannend.
Fein war es. Danke, Matthias, dass du da warst.
Ja, danke auch. Danke.